SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Bundeskanzler Scholz ist dazu bereit, noch in diesem Jahr die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen und den Weg für Neuwahlen damit schneller freizumachen als bislang von ihm angekündigt. In der ARD-Sendung Karen Mioska schlug Scholz vor, die Fraktionschefs Mützenich von der SPD und Oppositionsführer Merz sollten sich auf einen Termin verständigen.
Aus meiner Sicht ist es zwar formal der Kanzler, der das auslösen muss, aber ich sage ausdrücklich, darauf, wo sich das Parlament verständigt, davon werde ich ausgehen und das möglich machen. Und dann muss man auch gucken, wie kann das ordentlich funktionieren, dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle. Wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Weil ich möchte auch, dass es schnell geht. Ich jedenfalls gehe davon aus, dass es eine gute Chance gibt, dass es ein neues Mandat für die Sozialdemokratische Partei im nächsten Deutschen Bundestag als stärkste Fraktion gibt und dass ich damit auch eine weitere Regierung begründen kann.
Stimmen für eine schnellstmögliche Neuwahl hatte es auch am Wochenende wieder einige gegeben, aber auch weitere Warnungen vor einer zu schnellen Wahl. Nach der Bundeswahlleiterin hat auch der Landeswahlleiter von Berlin, Bröchler, vor einer kurzfristigen Neuwahl im Januar abgeraten. Er rechnet mit Problemen, Räume für Wahllokale zu finden, Wahlunterlagen zu drucken und zu verschicken und Wahlhelfer anzuwerben. Eine Wahl in der föderalen Bundesrepublik sei aufwendiger als in Zentralstaaten wie etwa Frankreich. Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter von Bund und Ländern beraten heute, wie sich kurzfristig eine Bundestagswahl organisieren lässt. Neben der Debatte über den richtigen Termin für die Vertrauensfrage bemüht sich Kanzler Scholz aber auch weiter um die internationalen Beziehungen Deutschlands. Zum ersten Mal seit der Wiederwahl von Donald Trump hat Scholz mit dem früheren und künftigen US-Präsidenten telefoniert. Regierungssprecher Hebestreit sagte, der Kanzler habe die Bereitschaft Deutschlands betont, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Regierungen beider Länder fortzusetzen. Man sei sich einig gewesen, auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinzuarbeiten. Scholz habe Trump außerdem nun auch persönlich zu dessen Wahlsieg gratuliert. Der israelische Staat hat seinen Bürgern geraten, nicht zum Fußball-Länderspiel gegen Frankreich am Donnerstag im Stade de France in Paris zu gehen. Der Nationale Sicherheitsrat Israels rief dazu auf, alle Sport- und Kulturveranstaltungen mit israelischer Beteiligung zu meiden. Katharina Scheer berichtet.
Eine Botschaft der Brüderlichkeit will Frankreichs Staatschef Macron senden. Er werde sich das Spiel im Stadion ansehen, hieß es aus dem Élysée-Palast. Der Pariser Polizeichef kündigte an, 4000 Polizisten würden im Einsatz sein, um Szenen wie am vergangenen Donnerstag in Amsterdam zu verhindern. Nach dem Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv war es dort zu israelfeindlichen Ausschreitungen gekommen. Die niederländische Polizei nahm laut Medienberichten bis zu 100 Demonstrationen fest. In Paris soll zusätzlich eine Eliteeinheit der Polizei die israelischen Spieler schützen.
Im Kreis Bad Kreuznach bleibt Bettina Dickes von der CDU die Landrätin. Bei der Wahl kam sie auf 54,8% der Stimmen. Ihre Kontrahentin, die SPD-Kandidatin Katharina Dahm, erhielt 45,2%. Dickes bleibt damit 8 weitere Jahre im Amt. Sie ist seit 2017 Landrätin im Kreis Bad Kreuznach. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Überlingen hat dagegen keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. In der Kreisstadt am Bodensee kommt es deshalb zur Stichwahl zwischen dem grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn, der 40,4% holte, und Amtsinhaber Jan Zeitler von der SPD, der auf 36,6% kam. Die Stichwahl um den OB-Posten in Überlingen ist am 1. Dezember. Bei den MTV Europe Music Awards hat US-Superstar Taylor Swift zum dritten Mal den Preis als beste Künstlerin bekommen. Sie schreibt damit MTV-Geschichte. Gabi Biesinger berichtet.
Neben dem Top Award als beste Künstlerin erhielt die 34-Jährige auch die Auszeichnung als beste US-Künstlerin für die besten Live-Auftritte und das beste Video für den Song Fortnite, den sie gemeinsam mit Post Malone singt. Swift bedankte sich in einer Videobotschaft. Ariana Grande wurde zum besten Pop-Act gekürt. Den Preis als bester neuer Künstler nahm US-Sänger Benson Boone entgegen. US-Rapper Eminem erhielt für sein jüngstes Album den Preis für das beste Hip-Hop-Album des Jahres, zum insgesamt 10. Mal in seiner Karriere. Liam Gallagher, Sänger der Britpop-Band Oasis, wurde gut 2 Monate nach dem angekündigten Comeback in der Kategorie Rock ausgezeichnet. Moderiert wurde die Preisverleihung in der Co-op Arena in Manchester von der Sängerin Rita Ora, die immer wieder mit neuen Outfits überraschte. Der bewegendste Moment des Abends war, als Rita Ora mit Tränen in den Augen an den kürzlich verstorbenen One Direction-Sänger Liam Payne erinnerte. Ora hatte mit dem Boygroup-Star zusammengearbeitet.
Zum Abschluss des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Heidenheim 1:3 gegen Wolfsburg verloren. Der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt lobte nach dem Spiel die Moral seiner Mannschaft nach dem 0:2 Pausenrückstand.
Ich finde, wir haben viel Druck gemacht. Wir haben 25 Flanken geschlagen heute, machen dann das 2:1, waren drauf und dran, eben das 2:2 zu machen. Da müssen wir das Tor auch machen in der Phase. Man muss auch ehrlich sagen, die Gegentore insgesamt haben auch nicht gut verteidigt. Das müssen wir besser machen. Und wir hatten die Chancen, eben das 2:2 zu machen. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Wir haben es verloren, das Spiel, und müssen das verarbeiten.
Außerdem hat Stuttgart gegen Frankfurt mit 2:3 verloren. Augsburg und Hoffenheim trennten sich 0:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Vielerorts halten sich heute wieder Nebel und Hochnebel. In höheren Lagen von Schwarzwald und Alb gibt es vorübergehend auch ein bisschen Sonne. Im Laufe des Vormittags breitet sich in Rheinland-Pfalz Regen aus. Am Nachmittag regnet es dann auch in Baden-Württemberg immer öfter. Die Temperaturen heute maximal 5 Grad auf der Frankenhöhe und bis 11 Grad an der unteren Ahr.
SWR aktuell. Hintergrund.
Großstadt. Das bedeutet leider oft Betonwüste. Es ist nicht viel Platz, alles muss zweckmäßig sein, Wohnen, Mobilität, Arbeiten auf engem Raum. Für die Farbe Grün ist da oft kaum Platz. Aber das ändert sich langsam. Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof etwa wurden extra 350 Quadratmeter reserviert für einen Tiny Forest, also einen kleinen Wald. Das Projekt soll das Klima in der Stadt verbessern und die Biodiversität fördern. Im vergangenen Frühjahr wurden rund 450 Bäume und 900 Sträucher auf dieser Fläche gepflanzt. Und weil heute die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan beginnt, schauen wir diese Woche in einer Gesprächsserie auf innovative Klimaschutzmaßnahmen im Südwesten, solche wie eben den Mannheimer Tiny Forest. Uwe Buckenauer ist Vorstandsmitglied der Bürgerinteressengemeinschaft Lindenhof, die hinter dem Projekt steht. Ich habe ihn gefragt, wie es zu diesem Tiny Forest in Mannheim kam.
Mannheim ist eine der heißesten Städte Deutschlands und der Stadtteil Lindenhof ist der zweitheißeste in Mannheim. Also war uns allen klar, hier muss was passieren. Und mit dem Tiny Forest wollen wir zeigen, dass jeder etwas machen kann und man muss nicht nur immer mit dem Finger auf die Stadt, das Land oder den Bund zeigen, die etwas unternehmen sollen, sondern jeder kann, wenn er wirklich will, etwas beitragen.
Was war denn die Motivation der BIG Lindenhof, jetzt dieses Projekt ausgerechnet, diesen Tiny Forest zu initiieren?
Ja, so ein Tiny Forest, der hat ja viele Vorteile im Vergleich zu einem Wald, dass er eben viel früher die Leistungsfähigkeit der Bäume bringt und dass man ihn eben auf kleinsten Flächen mitten in der Stadt pflanzen kann.
Kritiker sehen in diesen Tiny Forests eher eine symbolische Aktion. 350 Quadratmeter Wald, das ist doch fast nichts. Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Natürlich wäre mir auch ein Wald mitten in der Stadt lieber, aber das bringt die Fläche einfach nicht. Und deswegen hat der Tiny Forest in diesen Bereichen viele, viele Vorteile. Zum einen kann er auf einer versiegelten Fläche mitten in der Stadt gepflanzt werden. Er kann in jeder Stadt gepflanzt werden. Zum Zweiten ist eben durch dieses Konzept der dichten Bepflanzung der Tiny Forest viel schneller in der Lage, eine Klimaleistung zu erbringen. Man kann also relativ schnell einen Beitrag leisten, um den Klimawandel etwas zu reduzieren.
Sie waren ja sehr eng eingebunden in die organisatorischen Abläufe dieses Projekts. Im Frühjahr war die Pflanzung. Was waren denn bisher so die größten Herausforderungen bei diesem Projekt?
Ja, die größten Herausforderungen waren, wenn man das so sieht, im Oktober haben wir die Fläche bekommen. Und dann haben wir erstmal geschaut, einen Plan gemacht, ob wir es schaffen, im Frühjahr tatsächlich zu pflanzen in diesem Jahr. Und haben dann entsprechend Pflanzen besorgt. Dann wussten wir am Anfang nicht, ob wir die Leute zusammenkriegen, aber da sind wir regelrecht überrannt worden, als ob alle darauf gewartet hätten, dass endlich jemand mal was anfängt. So, und dann wurde uns ja immer wieder gesagt, dann hinterher nach dem Pflanzen wird wahrscheinlich niemand mehr helfen wollen. Aber auch das war nicht der Fall. Wir hatten nachher viele Helfer, die entweder beregnet haben oder eben andere Pflanzen, Konkurrenzpflanzen, die wir am Anfang noch nicht haben wollen, da rauszuholen. Also die Herausforderung war wirklich, dass wir stringent weiter dranbleiben und dass die Leute weiter interessiert und motiviert sind, für den Tiny Forest etwas zu tun.
Die Pflanzung dieser Bäume ist inzwischen schon über ein halbes Jahr her. Wie sieht es denn heute auf diesem Areal aus? Was ist da los?
Es ist unglaublich durch das günstige Niederschlagsverhältnis und die Niederschlagsmengen in diesem Jahr und unsere zusätzliche Beregnung ist der Tiny Forest jetzt schon in einem Stadium, das wir eigentlich für Ende nächsten Jahres erwartet haben. Das heißt, wir haben jetzt schon Bäume, die ursprünglich mal 60, 70 Zentimeter hoch waren, als wir sie gepflanzt haben, die jetzt 3 Meter hoch sind.
Sagt Uwe Buckenauer, Vorstandsmitglied der Bürgerinteressengemeinschaft Lindenhof, die hinter dem Projekt Tiny Forest steht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Fast 200 Staaten beraten ab heute auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan. Es geht um die Frage, wie können wir die Erderhitzung eindämmen und damit auch die Folgen, wie häufigere Hitzewellen, Stürme oder Überschwemmungen. Die Konferenz in Baku dauert 2 Wochen. Die Ziele fasst Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion zusammen.
Im besten Fall sollen sich die Länder auf eine konkrete Summe Geld einigen, die vor allem die Industriestaaten nach 2025 mobilisieren für Entwicklungsländer. Bislang waren das 100 Milliarden US-Dollar jährlich. Neue Forderungen gehen in den Billionenbereich. Außerdem wird diskutiert, ob künftig auch emissionsstarke Länder wie China und die Ölstaaten die neue Summe mitmobilisieren sollen. Je besser die Einigung bei diesem Finanzziel ausfällt, desto ambitionierter können die Länder ihre eigenen nationalen Klimapläne stricken. Bis 2025 müssen neue vorliegen. Erst kürzlich hatte ein Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP gezeigt, die Lücke zwischen den Emissionen, die wir 2030 nach Prognosen anhand der nationalen Klimabeiträge weltweit erreichen und dem, was nötig wäre, damit die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden kann, liegt bei mehr als 40%.
Die IG Metall plant im Tarifstreit auch heute wieder zahlreiche Warnstreikaktionen. Sie sollen vor der möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern am Nachmittag nochmal Druck aufbauen. Wo es Warnstreiks gibt, weiß Jutta Kaiser.
In Rheinland-Pfalz findet die zentrale Veranstaltung in Frankenthal statt. Hier wollen bis zu 1200 IG Metall-Mitglieder aus 10 Betrieben einen Demonstrationszug abhalten. Darunter sind Beschäftigte des Maschinenbauunternehmens Hauden oder des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB in Frankenthal, des Autozulieferers BorgWarner in Kirchheim-Bolanden oder des Blechverpackungsherstellers Stähle in Schifferstadt. In Baden-Württemberg ist bei Audi in Neckarsulm eine ähnliche Aktion geplant. Ab 9 Uhr startet ein Demonstrationszug zum Marktplatz mit anschließender Kundgebung. Auch Beschäftigte am Mercedes-Standort Sindelfingen sind zum Warnstreik aufgerufen, genauso wie Mitarbeitende bei Rolls-Royce und ZF in Friedrichshafen und Metaller beim Medizintechnikhersteller Marquet in Rastatt.
Und dann ist da noch der Karneval. Heute, 11.11. um 11.11 Uhr ist Sessionseröffnung in Köln natürlich und auch in Mainz. Da gibt's den traditionellen Auftakt der Mainzer Fasnacht auf dem Schillerplatz. Dafür hat der Mainzer Karnevalverein die Eintrittskarten verlost. Das heißt, wer gewonnen hatte, konnte sich eine Karte kaufen. Und auch die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt. Offiziell geht's zwar erst am Dreikönigstag in die 5. Jahreszeit, aber dennoch feiern viele Narrenzünfte schon heute den Auftakt. Eine kleine Auswahl hat unser Reporter Dirk Polzin.
In Weingarten etwa starten die Plätzler mit ihrer Martini-Sitzung in die närrische Zeit. In Singen tut das die Poppele-Zunft. Auf den Sitzungen wird unter anderem der Narrenfahrplan für 2025 vorgestellt. In Bad Walsee hingegen ziehen schon am Morgen die Fasnetzlader der Narrenzunft zum Federlesbrunnen und verteilen Martini-Brot und laden dort zur Martini-Feier um 11.11 Uhr ein. Um dieselbe Zeit setzen die Kisslecker-Narren auf dem Rathausplatz ihr Narrenbäumle. Aber an Martini geht's auch christlich zu, bei unzähligen Laternenumzügen von Kindern zu Ehren des heiligen Martin von Tours.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auch unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems beschäftigt sich heute mit der närrischen Zeit, die offiziell beginnt heute. Und er sieht Parallelen zum Betrieb in Berlin.
Manche Zufälle müssen doch Vorsehung sein. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich der Fastnachtbeginn am heutigen 11.11. um 11.11 Uhr so perfekt in den Beginn des Bundestagswahlkampfs einfügt. Und während sich viele Sorgen darüber machen, was Wahlkampf über Weihnachten bedeutet, mache ich mir eher Sorgen, dass ich die Wahlkämpfenden nicht von den Närrinnen und Narren unterscheiden kann. Christian Lindner will zum Beispiel mehr als 10% bei der Wahl für die FDP holen. Das ist ein Scherz. Oder ernst? Robert Habeck macht sich Hoffnung auf eine Kanzlerschaft. Das kann nur Teil der Session sein, oder etwa nicht? Und dann ist da ja noch Olaf Scholz. Der Mann, den Elon Musk in einem Tweet eh schon zum Narren ernannt hat. Das würde den Sketch erklären, den er und Friedrich Merz gerade auf der Bühne der deutschen Öffentlichkeit spielen. Also hoffen wir mal, dass wir am Ende dieses Fastnacht-Wahlkampfs nicht alle mit einem furchtbaren Kater aufwachen.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.